Hoffen. Vielen Dank, Herr Sonntag. Ja, Herr Sonntag hat mich schon vorgestellt. Mein Name ist Christian Klostermann. Ich bin seit sieben Jahren mittlerweile Anwalt, habe vor ungefähr gut anderthalb Jahren in Zwickau eine eigene Kanzlei gegründet, die sich speziell auch mit Fragen aus dem Gebiet Computer, EDV, Internetrecht beschäftigt. Steuerberater ist auch dabei. Und ich freue mich, dass ich hier die Gelegenheit habe, vom Linux-Tag wieder auftreten zu dürfen. Ganz einfach, es hat folgende Bewandtnis. Im Zuge der Gründung meiner Kanzlei, das war im Jahr 2000, das war das große Linux-Jahr, der Linux-Hype war angekommen und ich habe im Grunde Linux hier durch die Veranstaltung des Linux-Tages in Chemnitz kennengelernt und bin seitdem auch ein Nutzer des Linux-Betriebssystems. Wer das meinen Laptop hat hochfahren sehen, hat gesehen, dass ich auch auf dem Laptop Linux nutze und auch in meiner Kanzlei. Und deshalb ist es mir eine besondere Freude, heute hier wieder auftreten zu dürfen, auch um dem Gedanken der Community, jeder soll was beitragen, auch hier mit meinen Mitteln. Meine Programmierkenntnisse sind beschränkt, meine Linux-Kenntnisse haben mittlerweile zugenommen, aber ich denke mal, jeder sollte bei seinen Leisten bleiben und das ist im Grunde auch der Punkt, was ich zurückgeben möchte an die Community. Probleme, rechtliche Probleme, Nutzung des Internets durch Angestellte. Es gibt eine ganze Menge, allerdings sind die auch ganz leicht reduzierbar. Mal eine Frage ins Podium. Sind Sie eher angestellt oder eher Arbeitgeber? Also je nachdem würde ich natürlich etwas gewichten oder machen wir es ganz einfach so. Wissen Sie, wir sind ein übersichtlicher Kreis und ich habe die Erfahrung gemacht, Jura kann sehr langweilig sein, sehr langweilig dann und rechtliche Vorträge, wenn ich nicht das anspreche, was Sie interessiert, wenn wir uns im Allgemeinen bewegen. Und deshalb ziehe ich eigentlich auch vor einen Diskussionsvortragsstil. Also wenn Sie Fragen haben während des Vortrages, wenn Sie sagen, das habe ich noch nicht verstanden oder da interessiert mich mal ein besonderer Aspekt, trauen Sie sich, stellen Sie die Fragen. Jura ist eine Diskussionswissenschaft und erst in der Diskussion kommt man zur Lösung der Probleme. Ich sagte, es sind ganz einfach, das Spannungsfeld Internetnutzung durch Angestellte, das ist im Grunde ein Spannungsfeld aus folgenden Gesichtspunkten. Sie haben zum einen am Arbeitsplatz, dürfen Sie das Internet nutzen oder nutzen Sie das Internet über den Computer, über die Gerätschaften des Arbeitgebers. Der Computer, der Internetanschluss ist Eigentum des Arbeitgebers. Und Eigentum ist mit das stärkste Recht in unserer Gesellschaftsordnung und berechtigt den Arbeitgeber festzulegen, inwieweit er die Gestattung erteilt, das Internet zu nutzen. Da haben Sie sich nachzurichten als Arbeitnehmer. Eigentumsrecht ist die Berechtigung, Ihre Internetnutzung einzuschränken, zu gestatten. Aber dieses Recht gilt nicht uneingeschränkt, weil Sie haben auf der anderen Seite Ihr Persönlichkeitsrecht als Arbeitnehmer. Es ist das Recht auf Achtung Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Subjektivität, letztlich Ihrer Menschlichkeit. Und da spielt insbesondere das Recht hinein, darf der Arbeitgeber kontrollieren, was Sie im Internet machen? Darf er mit protokollieren, darf er administrieren, wie Sie das Internet nutzen, inwieweit darf er das einschränken? Und insbesondere, wenn jemand von Ihnen Systemadministrator ist, kommen Sie spätestens dann in diesen Bereich, das geht in das Stichwort Datenschutzrecht, wenn Sie Protokolldateien, wenn Sie das System einrichten, wenn Sie mitprotokollieren, IP-Adressen, wenn Sie automatische Auswertungen laufen lassen, zum Beispiel zur Kontrolle, welche Kosten sind angefallen, welcher Datenverkehr wurde erzeugt. In dem Moment haben Sie das Datenschutzrecht des Arbeitnehmers zu beachten. Nicht nur Sie, sondern auch der Chef. Und das sind die beiden Pole, wo sich rechtliche Probleme bei der Nutzung des Internets durch Angestellte ergeben. Fangen wir an mit dem Datenschutzrecht. Ist Ihnen das ein Begriff? Ja?
Ich bin ein kleiner Datenschutzbeauftragter.
Das ist sehr gut. Vielleicht können Sie ja mal auch schildern, was für Probleme auftauchen in kleineren Unternehmen. Ist übrigens sehr vorbildlich, dass ein Datenschutzbeauftragter existiert. Das ist noch nicht in vielen Unternehmen so, obwohl es seit letztem Jahr Pflicht ist, wenn Sie mindestens 5 Arbeitnehmer haben im Betrieb, die sich ständig mit personenbezogenen Daten mehr oder minder beschäftigen, brauchen Sie einen Datenschutzbeauftragten im Betrieb. Ansonsten, wenn Sie das nicht haben, müssen Sie sich an den Bundesbeauftragten für Datenschutz wenden und müssen ihn die Einhaltung der Datenschutzregelungen in Ihrem Betrieb überwachen lassen. Gesetz seit Mai letzten Jahres. Das Datenschutzrecht ist ein Kind der Computertechnik, Entwicklung seit den 60er Jahren mit zunehmendem Einsatz maschineller Datenverarbeitung. Das erste Datenschutzgesetz in Deutschland stammt aus Hessen. Das wurde damals zeitgleich eingeführt mit der Computerisierung der Verwaltung, mit der Umstellung auf automatische Rechner. Sehr viel später kam das Bundesdatenschutzgesetz dazu. Die Unterscheidung können Sie sich ganz einfach merken. Bundesdatenschutzgesetz gilt für die Bundesbehörden und außerdem ist dort geregelt, wie Privatrechtssubjekte, also Privatpersonen, Firmen, welche Datenschutzvorschriften die zu beachten haben. Landesdatenschutzgesetze gelten für die Landesverwaltung und außerdem leben wir seit den 50er Jahren in einem europäischen Rechtsraum. Es gibt auch europäische Richtlinien, die allerdings weitgehend dann in nationales Datenschutzrecht umgesetzt werden. Und es gibt eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zur Volkszählung 1983. Die hat eingeführt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ein ganz wichtiges Recht. Warum? Sie müssen verstehen, Datenschutz ist nicht irgendeine Vorschrift des Gesetzgebers, sondern das ist ein Verfassungswert. Und der höchste Verfassungswert, den wir in der Bundesrepublik kennen, ist in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz festgeschrieben. Als allererstes, an allererster Stelle Artikel 1 Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und zu achten, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das ist die Ausrichtung unserer ganzen staatlichen Ordnung. Und das Bundesverfassungsgericht hat das Datenschutzrecht ganz oben an diesem Begriff angesiedelt. Es hat nicht gesagt, es ist irgendein Freiheitsrecht oder das folgt aus dem allgemeinen Freiheitsprinzip. Nein, nein. Es hat ganz hoch angesiedelt. Und da sehen Sie, dass das keine kleine Münze ist. Keine kleine Münze, das zu beachten oder nicht zu beachten. Das sehen Sie auch daran, dass Verstöße gegen das Datenschutzgesetz strafrechtlich, bußgeldrechtlich relevant sind, mit einem sehr hohen Strafrahmen, bis 500.000 Euro. Und dass Sie auch Schadensersatz verlangen können, wenn in Ihre Rechte, Datenschutzrechte eingegriffen wird. Beziehungsweise Sie als Arbeitgeber verpflichtet sind, wenn Sie Datenschutzrechte verletzen, Schadensersatz zu leisten. Und das nicht nur wie normalem Schadensersatz, wenn Ihnen ein Verschulden zukommt, sondern verschuldensunabhängig. Das heißt, egal ob Sie vorsätzlich oder fahrlässig oder ohne Schuld gehandelt haben, wenn Sie gar nicht wussten, dass Sie Datenschutzrechte verletzen, Sie stehen mit einem Fuß im Schadensersatz. Und das kann zum Beispiel schon dann passieren, wenn Sie unerlaubt Daten weitergeben. Ein Arbeitnehmer kündigt bei Ihnen, der neue Arbeitgeber ruft an. Und Sie plaudern los, ja, ja, so wie das durchaus üblich ist. Man erkundigt sich mal, was hat er denn gehabt? Und wenn dann der Arbeitgeber noch nagt, ist er denn irgendwie auffällig geworden, war er besonders oft krank? Dann kann das schon, wenn Sie dann Datenschutzrechte dadurch verletzen, Sie zum Schadensersatz führen, wenn dadurch die Stelle nicht kommt, die neue Stelle. Oder wenn Sie Informationen unerlaubt ausgewertet haben. Und die zweite Gefahr, die Ihnen als Arbeitgeber droht, ist folgende. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade heutige Zeit, Riesengeschäft zur Zeit, Sicherheitstechnologie. Sie haben sehr viele Sicherheitslösungen, kaufen Sie ein oder installieren diese, möglicherweise auch entwickelt von amerikanischen Firmen, die ein anderes Datenschutzrecht kennen. Diese Software, diese Sicherheitssoftware, diese Überwachungssoftware ist nicht eingerichtet auf bundesdeutsche Datenschutzverhältnisse. Dann installieren Sie als Administrator diese Software, kostet möglicherweise einen Haufen Geld, richtige Firewall-Lösungen und richtige Security-Lösungen gehen ja ordentlich in nichts Geld, wenn man nicht rein auf Open Source setzt. Und selbst dann kostet ja die Administration einiges. Und dann kommt ein Arbeitnehmer und sagt, ja, das verstößt gegen Datenschutzrecht. Er wirkt eine einstweilige Verfügung beim Arbeitsgericht auf Unterlassen des Datensammelns und dann ist ihre ganze Investition hinfällig. Und wie Sie wissen, bei IT-Projekten, wenn man am Anfang einen Fehler macht, ist der hinterher ganz schwer auszumerzen. Jedenfalls kostenträchtig. Und das sind eben diese Gefahren, die aus der Nichtbeachtung des Datenschutzgesetzes herrühren und weshalb Sie sich damit beschäftigen müssen im Bereich des E-Commerce. Ich habe gesagt, Amerika hat eine ganz andere Philosophie. Warum? Es gibt zwei datenschutzrechtliche Überlegungen, die so in der Philosophie des Datenschutzes reinspielen. Es gibt die eine Philosophie, alle Daten sind frei und für jeden verfügbar. Das ist die amerikanische Philosophie. Jeder kann sammeln, was er möchte, muss allerdings auf Anfrage herausgeben, was er gesammelt hat. Das führt dazu, dass Sie in Amerika zum Beispiel an die Einkommensteuererklärung des Präsidenten herankommen, an seine Kreditkartenabrechnungen und so weiter. Das sind alles frei verfügbare Informationen. Einen ähnlichen Ansatz im öffentlichen Bereich Akteneinsichtsrechts hat in Europa Schweden zum Beispiel. Aber ich habe das Beispiel nicht umsonst angesprochen mit der amerikanischen Software. In Deutschland ist es eine andere Überlegung. In Deutschland haben wir das Prinzip, alle Daten sind geheim und können nur mit spezieller rechtlicher Grundlage erhoben oder verarbeitet werden. Die Daten, die Sie produzieren, Ihre Daten, sind Ausdruck Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Menschenwürde. Und Sie entscheiden darüber, wollen Sie diese Daten preisgeben, jemanden Dritten, oder wollen Sie das nicht? Und diese beiden Philosophien konkurrieren halt miteinander. Und die Gefahr, oder weshalb man sagt, alle Daten sind geheim, und zwar alle, kommt daraus, aus unserer juristischen Überlegung, dass natürlich das Datum, dass ich zum Beispiel einen blauen Citroën fahre, völlig unerheblich ist. Oder dass ich samstags mal gerne ins Kino gehe, ist völlig unerheblich. Aber Sie können Daten durch geschickte Auswertung, das werden Sie als Techniker viel eher wissen, durch geschicktes Zusammenstecken können Sie das viel, können Sie Daten, können Sie ganz neue Schlüsse ziehen. Beispielsweise nehme ich mal jetzt das Beispiel Rasterfahndung, im letzten Herbst wieder eingeführt. Die Daten, die dort gerastert wurden, männlich, Ausländer, islamischen Glaubens, technische Studiengänge und bisher straffällig, nicht straffällig geworden. Die sind ja alle im Grunde vollkommen unerheblich. Ja, das sieht man den meisten Leuten schon an, aber wenn sie einen bestimmten Zweck einsetzen, können solche Daten eben ganz neue Erkenntnisse geben. Und das steht natürlich auch im Betrieb. Können solche Datensätze auftauchen, die dann rekombiniert werden. Beispielsweise, wenn Sie einfach sammeln, wie lange braucht ein Arbeitnehmer, um einen bestimmten Text zu schreiben, wie stark ist die CPU belastet, wie lange surft er, wie lange verbleibt er auf einzelnen Seiten. Das sind ja eigentlich alles Daten, die Sie sammeln können. Und wenn Sie das geschickt rekombinieren, können Sie ganz neue Schlüsse ziehen, die den Menschen dann in seiner Freiheit beeinträchtigen. So, ich hatte schon gesagt, Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, abgeleitet aus dem Schutz der Menschenwürde und Schutz der allgemeinen Handlungsfreiheit. Aber wichtig ist, wie das Bundesverfassungsgericht das formuliert hat. Was daraus folgt, das ist ja ein sehr abstrakter Satz. Es heißt, keine Person darf Objekt der maschinellen Datenverarbeitung werden, und Freiheitsrechte dürfen durch Datenverarbeitung nicht beeinträchtigt werden. Und jetzt kommt, weshalb jeder das grundsätzliche Recht auf Wissen hat, wann welche persönlichen Daten, wo und durch wen über ihn erhoben, gespeichert, weitergeleitet und ausgewertet werden. Das heißt, ja. Schon das Sammeln ist verboten. Schon das Erheben ist verboten. Das Datenschutzgesetz schützt Erheben, Verarbeiten, Weiterleiten, Sammeln, Auswerten, umfassenden Schutz. Wichtig ist aber Folgendes. Stopp haben wir nicht. Wichtig ist ist das hier. Die persönlichen Daten. Das heißt, das Datum, ob es heute regnet oder schneit, ist kein persönliches Datum. Das Datum, dass ein blaues Auto auf dem Parkplatz steht, ist noch kein persönliches Datum. Nur personenbezogene Daten. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Sie auf eine einzelne Person zurückführen können. Alles andere ist vollkommen irrelevant, unterliegt nicht dem Datenschutzgesetz.
Also wenn sich jetzt ein User bei uns im Computerkabinett einloggt mit seinen persönlichen Daten,
ja,
und ich logge mit, welche HTML-Seiten er besucht, also welche Seiten er besucht hat, welche E-Mails er geschrieben hat und so weiter. Das sind also persönliche Daten.
Das sind persönliche Daten, wenn Sie den Usernamen haben. Es sind aber auch schon persönliche Daten. Jeder interne Computer im internen Netzwerk hat ja eine feste IP-Nummer. Und jeder Computer ist normalerweise, zumindest in Geschäftsbetrieben, hier an der Uni ist es etwas anders, in Computerkabinetten, das weiß ich, aber solange Sie diese IP-Nummer einem Mitarbeiter fest zuordnen können, haben Sie auch schon wieder ein persönliches Datum. Es ist sogar so, das Gesetz sagt, die muss nicht sofort persönlich erkennbar sein, sondern wenn durch geringen Aufwand die persönliche Erkennbarkeit wiederhergestellt werden kann. Selbst dann ist es ein persönliches Datum. Und erst wenn Sie einen massiven Aufwand führen müssten, beziehungsweise wenn es technisch nicht mehr möglich ist, das zu personifizieren, erst dann haben Sie kein persönliches Datum mehr.
Ja? Wir haben gestern von einem Beispiel gehört, dass jemand eine Bombenordnung, oder sowas Ähnliches geschrieben hat über das Computerkabinett einer Schule an eine öffentliche Einrichtung. Und da wurde der Administrator dieses Kabinetts dann nach einem halben Jahr in etwa von der Kriminalpolizei daraufhin befragt, wer das wohl abgesendet hat. Und er konnte natürlich aus den Logfiles sagen, der und der war das. Also hat er eigentlich persönliche Daten benutzt, die er eigentlich gar nicht hätte erheben dürfen. Ist das richtig?
Ja und nein, der Gedankengang ist richtig. Er hätte sie, Moment, dadurch, dass er sie protokolliert hat, dass es persönliche Daten waren, unterliegen sie dem Datenschutzgesetz. Er darf nicht einfach darauf zugreifen, ohne einen begründeten Ansatz. Die dürfen gespeichert werden, solange keiner darauf Zugriff hat. Sie dürfen aber...
Das heißt, ich darf sie sammeln, solange ich sie nicht angucke.
Genau. Und erst wenn Sie einen konkreten Verdacht haben, wenn Sie einen konkreten Verdacht haben auf Missbrauch, auf Straftaten, dürfen Sie Auswertungen drüber laufen lassen. Ja? Ja, nein, Moment, Sie müssen, die Frage war, fällt auch schon das Erheben von Daten unter das Datenschutzgesetz? Da sage ich, ja, das fällt da drunter. Richtig. Und dann wäre die zweite Frage, ist diese Erhebung, diese nicht ausgewertete Protokollierung zulässig? Das geht noch. Ist es zulässig, dass der Administrator mal drüber guckt und sagt, wer war denn heute im Internet? Da sage ich, nein, das ist nicht zulässig, solange kein konkreter Verdacht auf eine Straftat, Missbrauch oder sonst irgendwas besteht. Sie dürfen also, und das ist ein großes Problem von diesen ganzen Auswertungsprogrammen, im Grunde müssten Sie ein Programm drüber laufen lassen, was die IP-Nummern entfernt des Rechners oder den Usernamen entfernt des Rechners und dürfen gucken. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel.
Das heißt, wenn ich interessiert, was wo surfen meine Kunden eigentlich, dann mache ich auch diese Art quasi die Adressen bzw. Usernamen rausmachen.
Richtig.
Dann kann ich das.
Richtig.
Beziehungsweise umgekehrt, wenn ich suche, ob eine versucht bei mir einzubrechen und zu hacken, dann gucke ich natürlich nicht mal in dem Sinn nach, ja, da gucke ich auch irgendwie, das ist ja...
Das sind
wie unterscheide ich jetzt, ob einer von außen einbricht, um zu hacken oder ob
welche Webseiten sind? Nein, es gibt so einen Dreisprung. Protokollieren geht, aber erst einmal anonym. Auswerten, erst einmal anonym. Wenn ich Verdacht habe auf Missbrauch, dann darf ich...
Da hat einer gehackt, dann kann ich
Exakt. Exakt.
Exakt. Ganz bitte, Sie sagten jetzt, mehrfach haben Sie das betont, wenn ich Verdacht habe des Missbrauchs. Als Arbeitgeber habe ich doch vielleicht den Verdacht, dass der Arbeitnehmer mir zu wenig Leistung bringt, also habe ich jetzt den Verdacht, dass der vielleicht zu lange im Internet surft. Wer legt diesen, konkret meine Frage, wer legt diesen Verdacht fest? Also wer sagt jetzt, ich bin berechtigt, weil ich jetzt einen Verdacht habe? Braucht man eine gerichtliche Bestätigung?
Nein. Wird nochmal gleich behandelt, aber ziehen wir es vor. Sie haben als Arbeitgeber das Recht, die Art und Weise der Internetnutzung zu bestimmen. Ich sage meinen Leuten immer, meinen Arbeitgebern, am besten ist es, ihr verbietet die private Nutzung vollkommen. Da sagen die, oh, können wir nicht machen. Und die Leute haben sich schon dran gewöhnt. Außerdem, was stört mich in der Mittagspause? Da kommen wir in ein weiteres Problem, das behandle ich aber gleich. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Arbeitnehmer diese Freiheit ausnützt und zu lange rumsurft, also nicht nur in der Mittagspause, wo Sie vielleicht gesagt haben, das stört mich nicht, das kannst du machen, ich habe sowieso eine Flatrate. Wenn Sie den Verdacht haben, dass er das missbraucht, können Sie das natürlich überwachen. Sie dürften dann auch solche Überwachungsroutinen einführen, weil Sie dann den Verdacht haben. Aber dann kommt das Zweite. Jeder hat das grundsätzliche Recht auf Wissen, wann welche persönlichen Daten, wo und durch wen über ihn erhoben werden, gespeichert oder so weiter. Das heißt, Sie dürfen dann nicht einfach sagen, ich kontrolliere den mal und sage dem nichts davon. Sondern Sie müssen ihn dann schon mal darauf hinweisen, müssen ihm sagen, Junge, ich habe den Verdacht, du surfst zu viel privat. Und ich werde mir das in den nächsten Wochen mal anschauen. Und deine Daten werden darüber gesammelt.
Gibt es da gesetzliche Vorschriften, dass das schriftlich zu tun ist? Oder in irgendeiner Form?
Sie sollten es schriftlich machen. Und Sie sollten sich das auch bestätigen lassen. Warum? Ich hatte das Beispiel mit dem Arbeitsgericht genannt. Wenn sich dieser Mensch, also meistens kulminiert es ja daran, dass nicht nur zu lange gesurft wird, sondern auch Dinge gemacht werden, Online-Spiele. Das auf, Sie wissen vielleicht, Playboy und Hustler werden am meisten besucht vormittags, während der Bürozeit. Abends ist der Traffic da gar nicht so groß. Aber auch, dass dort Programme, Schadsoftware und so weiter halt runtergeladen werden. Wenn Sie den Verdacht haben, dass dort dagegen verstoßen wird, dann dürfen Sie dem sagen, ich kontrolliere das jetzt. Und ich setze dich genau darauf an. Was Sie aber nicht machen dürfen, ist zu sagen, mir ist bekannt, aus der Abteilung Verkauf wird zu viel gesurft. Und das ist bestimmt der Herr Schulze, weil den habe ich sowieso als unzuverlässig erlebt. Das nicht. Sondern in dem Moment müssten Sie streng nach Gesetz alle, den ganzen Verkauf, alle Mitarbeiter überwachen, bis sich der Verdacht gegen den Herrn Schulze erhärtet hat. Und Sie müssten alle Mitarbeiter vorab darauf hinweisen, dass Sie jetzt einer gesteigerten Überwachung unterliegen. Und darüber sollten Sie denjenigen belehren, und das nach Möglichkeit schriftlich. Warum? Wenn Sie herausbekommen, dass Ihr Verdacht gestimmt hat und der Ihre Freiheit missbraucht hat, kann es ja unter Umständen gerechtfertigt sein, eine Kündigung auszusprechen, mitunter auch eine fristlose Kündigung. Dann zieht er vors Arbeitsgericht. Und dann wird nachgeprüft, ist die Art und Weise der Datenerhebung überhaupt rechtmäßig. Weil wenn es nicht rechtmäßig war, wenn es gegen das Datenschutzgesetz verstößt, ist diese Art von Beweisen, die gesammelt hatten, nicht gerichtsverwertbar. Unrechtmäßig erlangte Beweise sind nicht gerichtsfest. Und in dem Moment, wenn er sagt, ja, das hat er heimlich überwacht, da wusste ich nichts davon, in dem Moment laufen Sie Gefahr, dass Ihre ganze Arbeit, die ja mitunter recht langwierig sein konnte und aufwendig, nicht gerichtsverwertbar ist und Sie diesen Menschen, also den Arbeitsgerichtsprozess, verlieren. Ja, das ist die Gefahr, die Sie dabei laufen.
So was für das, dass man nachweisen kann, man hat.
Richtig. Richtig. Oder wenn er weigert, sich zu unterzeichnen, wenn er sich weigert, das zu unterschreiben, diese Belehrung, einen Zeugen mitnehmen, die Sekretärin oder so etwas, und die unterschreiben lassen, dass ihm diese Belehrung vorgehalten wurde und dass Die Sekretärin, das wird bezeugen. Ja, genau. Richtig.
Das ist die Voraussetzung.
Richtig. Ja, ja. Sie müssen darauf sorgen und Sie müssen auch dafür sorgen, dass diese Daten nicht frei zugänglich sind im Betrieb. Also dass zum Beispiel die Sekretärin darauf zugreifen darf, sondern dann sollte im Betrieb geregelt sein, wer darf darauf zugreifen, Administrator, Chef und Personalabteilung meinetwegen. Ja, diese Dinge. Ja. Nein. Das Gesetz spricht diskriminierungsfrei. Das heißt, der Verdacht muss sich gleichmäßig gegen alle richten, wo der Missbrauch herkommen kann. Also das war jetzt das Beispiel, Sie haben schon die Kenntnis, das kommt aus dem Bereich Verkauf, weil die meinetwegen nur Internetzugang haben, weil was braucht das Lager, Internetzugang oder so etwas. Nein, solange Sie noch überhaupt keinen Plan haben, woher der Missbrauch kommt, müssen Sie alle verdächtigen, diskriminierungsfrei. Bis Sie etwas härtere Beweise haben. Einen Punkt noch. Diese Hinweispflicht gilt natürlich nicht, wenn Sie eine Straftat befürchten. Weil das wäre ja Unsinn, ja, den Straftäter noch darauf hinzuweisen, ich habe dich sowieso im Verdacht. Dann aber dürfen Sie auch nicht einfach mitprotokollieren und selbst ermitteln, sondern dann müssen Sie die staatlichen Behörden einschalten. Die Staatsanwaltschaft. Und dann muss gegebenenfalls eine richterliche Anordnung erfolgen, dass der Datenverkehr überwacht wird. Es gilt aber bei Straftaten, also wenn Sie Unterschlagung, Betrug befürchten, möglicherweise auch, was ja jetzt immer wieder Furore macht, dass jemand fremdenfeindliche, rassistische, politisch extreme Texte versendet, ja, und dadurch sich strafbar macht, Auschwitz-Lüge oder zum Völkerhass aufruft oder so etwas. Da haben Sie die Ermittlungsbehörden einzuschalten, die dann gegebenenfalls weitere Ermittlungen durchführen.
Ergeben sich denn aus den speziellen Anforderungen des Jugendschutzgesetzes noch konkrete Hinweise zu der Erfassung persönlicher Daten, ganz speziell in Schulen? Oder kommen Sie vielleicht in Ihrem Vortrag noch auf solche Thematik?
Nein.
Wir wissen ja alle, dass es bei Kindern natürlich oder bei jungen Leuten natürlich auch den Wunsch gibt, auch extremistische Seiten zu besuchen,
ja,
beziehungsweise
ja.
Schmuddelseiten zu
genau
besuchen. Und da besteht von vornherein bei manchen Klassen bzw. bei manchen Schülern der Verdacht, dass sowas gemacht wird, weil sie sich halt in diese rechtsextreme Ecke begeben, schon durch ihr äußeres Outfit. Ist es da in diesem speziellen Falle so, dass man persönlich, also dass man dann automatisch mit protokollieren darf? Von vornherein?
Sie dürfen allgemein mit protokollieren und wenn Sie dann merken, dass tatsächlich dieses Recht missbraucht wird, dürfen Sie weiter ermitteln. Und dann kann natürlich, ist die Schwelle, wenn sowieso sich jemand geoutet hat, können Sie natürlich diesem Verdacht nachgehen. Das ist schon richtig. Ja. Da war noch eine Frage. Sie sollten auf jeden Fall, wenn Sie Ihren Mitarbeitern die private Nutzung des Internets gestatten, sollten Sie auf jeden Fall eine Belehrung dazu geben, dass dieser Internetverkehr zum Zwecke der Abrechnung und so weiter mitprotokolliert wird, automatisch. Also, ich halte fest, damit das... Es ist im Grunde ganz einfach. Es sind viele Worte hier. Aber erstens müssen Sie immer dran denken, speichere ich persönliche Daten. Wenn ich persönliche Daten speichere, muss ich ans Bundesdatenschutzgesetz denken. Und das Bundesdatenschutzgesetz verbietet nicht generell, sondern gewährt nur jedem das Recht auf Wissen, wann welche persönlichen Daten wo und durch wen über ihn erhoben, gespeichert, weitergeleitet und ausgewertet werden. Wenn Sie ihm dieses Wissen verschaffen, Informationspflichten, dann gibt es noch ein paar absolute Erhebungsverbote, aber dann haben Sie schon mal die wesentlichen Dinge, die Sie im Allgemeinen interessieren, ausgeschlossen, dass Sie dort in Konflikt geraten mit dem Bundesdatenschutzgesetz. Also, wenn natürlich das überhaupt nichts zu tun hat mit seiner, mit welchen Zweck Sie erreichen wollen, dann ist dieses Recht willkürlich. Das dürfen Sie dann auch nicht erheben. Ja? Also Datum, wie oft der nebenbei bei der Internetnutzung ist oder so etwas. So, haben wir hier nochmal. Der Datenschutz betrifft den Schutz persönlicher Daten. Internetverkehr darf anonym überwacht und gesteuert werden. Der Vorgang muss aber automatisiert erfolgen und Protokolle dürfen nicht personenbezogen ausgewertet werden und der Zugang zu Protokoll-, Log- und Überwachungsdateien muss vorab genau geregelt, der tatsächliche Zugang muss gesichert werden. Das heißt also auch, dass diese Log-Dateien nicht irgendwo auf einen Server gespeichert werden sollten, wo jeder aus dem Betrieb Zugriff hat, ja, sondern nach Möglichkeit schon lediglich auf dem Administratorrechner, der das generell so ohnehin überwacht. Der Computer am Arbeitsplatz. Ich hatte schon gesagt, der V-Computer und Internetzugang, wie auch der Mailzugang im Übrigen, ist Eigentum des Arbeitgebers. Wegen des Eigentums kann der Arbeitgeber bestimmen, ob private Nutzung überhaupt erlaubt ist. Das habe ich auch schon gesagt. Trifft der Arbeitgeber keine ausdrückliche Bestimmung, ist private Nutzung grundsätzlich nicht erlaubt. Das ist auch klar, weil es ist Eigentum des Arbeitgebers. Und Eigentum, so wenig wie Sie einfach in das Auto Ihres Chefs steigen dürfen und damit losfahren können, genauso wenig können Sie einfach den Computer für private Zwecke nutzen. Und deshalb ist es jetzt wie folgendes brandgefährlich für Sie als Arbeitgeber. Wenn Sie die private Nutzung erlauben, passiert Folgendes. Der Chef darf auf die Geschäftspost zugreifen. Der darf hier Ihre Arbeit kontrollieren. Der Chef darf aber nicht, wenn Sie in der Arbeitszeit einen Liebesbrief an Ihre Frau schreiben, an die Freundin, den darf er natürlich nicht lesen. Und das Gleiche ist mit dem Internet- und E-Mail-Verkehr. Den geschäftlichen Verkehr, den kann der Chef überwachen. Das sind ja in dem Sinne keine schützenswerten persönlichen Daten, sondern das ist Teil Ihrer Arbeitsleistung. Wenn Sie einen Geschäftsbrief verfassen, hat der Chef natürlich das Recht, diesen zu kontrollieren und dort Einblick zu nehmen. Aber in Ihren privaten Verkehr hat der Chef nichts zu suchen. Das ist Achtung Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Menschenwürde, Ihrer Subjektivität. Und da kommen Sie in folgendes Problem. Wenn Sie zum Beispiel ein E-Mail-Konto haben für den Arbeitnehmer und wollen mal sagen, ich will das mal durchlesen, was der so an E-Mails rausschickt, ob der da Unsinn schreibt, ob die höflich genug formuliert sind, dürfen Sie das im Grunde nur, solange Sie gesagt haben, ausschließlich Geschäftspost. In dem Moment, wo Sie erlaubt haben, du kannst auch private Post dort verschicken, dürfen Sie nicht mehr ohne weiteres dort darauf zugreifen. Weil es könnte ja sein, dass Sie auch private Post erwischen. Und das ist die ganz große Gefahr. Das ist die ganz große Gefahr dabei, wenn Sie Ihrem Arbeitnehmern überhaupt mal das erlaubt haben. Du kannst das privat machen. Denn Sie begeben sich damit der Möglichkeit, das zu kontrollieren. Selbst wenn Sie nach Bundesdatenschutzgesetz alles einwandfrei gemacht haben, also gesagt haben, hör zu, Du kannst deine E-Mail privat benutzen, aber ich behalte mir das Recht vor, dann die geschäftlichen E-Mails mitzulesen und das wird auch gespeichert und hier unterschreibst du mir das, so eine Freistellungserklärung und damit bist du belehrt und damit habe ich das erfüllt. Ich habe dir erzählt, welche persönlichen Daten über dich gespeichert werden. Selbst dann kriegen sie Schwierigkeiten, wenn da eine private E-Mail drunter ist. Ja? Das könnten Sie zum Beispiel machen. Ja. Es ist sogar so, sagt die Rechtsprechung, selbst wenn Sie meinen Ratschlag folgend ihm verboten haben, private Post zu verschicken, aber Sie haben dem ein Konto eingerichtet, hans.meier@firma.de. Finden Sie ja oft. Bei Banken ohnehin, Versicherungen machen das gerne, sehr viele Firmen, weil sie sagen, ach, das ist dann so schön persönlich und dann weiß man gleich den Ansprechpartner. Da sagt die Rechtsprechung, okay, du hast ihm zwar verboten, dass Geschäftspost kommt, aber da draußen laufen so viele Schlummis rum. Die lesen nur, das ist Hans.Meier. Die könnten ja denken, das ist eine private E-Mail-Adresse. Die schicken denen dann Mails mit privatem Inhalt. Also musst du damit rechnen, dass bei solchen namensbezogenen E-Mail-Konten private Post drunter ist. Und schwupps, haben sie schon wieder diesen Zugriffssperrung, dass sie das nicht mehr einfach kontrollieren dürfen. Die Rechtsprechung verlangt immer noch dort zu sagen, also solche abstrakten Verkauf oder Abteilungsleiter, Geschäftsführung oder Info, das sind anonyme E-Mail-Adresse. Da kommt keiner auf die Idee, da eine private E-Mail hinzuschreiben. Und natürlich ist es auch so, wenn Sie zwar die Anweisung gegeben haben, ich gestatte keine private Nutzung oder überhaupt nichts gesagt haben, habe ich ja gesagt, über Eigentum, wenn Sie es nicht gestattet haben, ist es auch nicht erlaubt. Und die Mitarbeiter machen es trotzdem und Sie gehen nicht dagegen vor. Dann bilden Sie so eine Art Duldungstatbestand. Und wenn Sie das lang genug dulden, kann jeder Mitarbeiter sich darauf berufen, der ist ja nie eingeschritten.
Was man als Gewohnheitsrechner
bezeichnet. So ungefähr, ja. Berühmte betriebliche Übung heißt das im Arbeitsrecht. Ja? Oder was alle machen, das kann auch nicht verboten sein. Da kommen sie dann wieder in Schwierigkeiten. Ha! Nein, das sicherlich nicht. Feste Zeiträume gibt es da nicht. Es muss nachhaltig, dauerhaft geschehen sein. Also selbst ein Monat oder so etwas wird Ihnen das noch nicht reichen. Aber wenn Sie es ein halbes Jahr, 8 Monate, da kommen Sie schon rein. Und nach einem Jahr sollte es wenigstens so sein.
Schützt man sich dann bei regelmäßigen Belehrungen?
Das ist das, was ich immer empfehle, ja. Aber selbst wenn Sie belehren und es nicht durchsetzen, also nicht auch mal eine Abmahnung aussprechen oder solche Dinge, also selbst dann kann solche Belehrung Ihnen verworfen werden.
Das heißt, man muss dann auch kontrollieren.
Sie müssen im Grunde, wenn Sie sagen, ich gestatte die private Nutzung nicht, müssen Sie das auch letztendlich kontrollieren. Entweder durch maschinelle Datenverarbeitung, indem Sie es anonym zunächst untersuchen und dann bei einem Verdacht konkretisieren auf bestimmte Personen oder gerade in Kleinbetrieben sehen Sie es ja, ob der Mitarbeiter auch mal eine private Webseite hat oder nicht. Da müssen Sie schon.
Oder einfach anonym kontrollieren und dann haben wir das bewährt sozusagen. Ihr dürft damit
irgendeine
Art arbeiten.
Ja. Ja, genau. Freiwillige vor oder so.
Ich meine, wenn man so will, geht es ja gar nicht unbedingt zunächst mal um denjenigen, der festzumachen. Ja, wenn es dann immer wieder macht, irgendwann vielleicht.
Ja. Sie handeln sich im Übrigen als Administrator auch erhebliche Probleme ein, wenn Sie private E-Mail haben. Warum? Was machen Sie denn bei einer Datenspeicherung? So einfach private E-Mails mitzuspeichern, ist eigentlich nicht erlaubt. Aber ich weiß nicht, technisch ist mir das noch nicht untergekommen, dass man das ausfiltern kann. Ja, und da handeln sich ein Haufen Probleme ein, wenn Sie das gestatten, private E-Mail-Nutzung. Und deshalb eher den Leuten sagen, hört zu, keine private E-Mail, sondern entweder so etwas wie, wir kriegen ein eigenes Konto, oder die Leute sollen es doch ja, wenn es geht, dann sollen sie sich eine Webmail anschaffen, ja, irgendwo bei GMX oder bei web.de über einen Browser E-Mail abgeschicktes, Hauptsache es wird nicht bei Ihnen auf dem System gespeichert. So, habe ich schon erläutert, Vorschriften durch den Arbeitgeber, keine Zulassung für private Nutzung, da ansonsten Abgrenzungsprobleme und Probleme bei der Überwachung, ist klar. Schön wäre auch noch, wenn Sie konkrete Anweisungen für die Art der geschäftlichen Nutzung geben. Also, darf der Programme runterladen aus dem Internet? Darf er E-Mail-Anhänge öffnen? Bei Banken und Versicherungen ist das generell nicht erlaubt, die filtern die, glaube ich, sogar automatisch raus auf Proxy. Ja? Da kriegen Sie überhaupt nicht keinen Anhang mehr durchgeleitet. Ist den Mitarbeitern die Nutzung von Chatprogrammen gestattet? Der Einsatz von Palm-Computern, warum? Es soll ja mittlerweile auch Viren geben für einen Palm-Computer, die übertragen werden über die Infrarotschnittstelle. Ja? So, ich beam Ihnen mal meine Adresse rüber oder ich habe hier ein schönes Spiel, das beam ich Ihnen mal rüber. Können Sie kontrollieren bei so einem Zufallskontakt, was da noch mit rüber gebeamt wird? Und es soll mittlerweile Programme geben, die auf dem Palm-Computer über Infrarot übertragen, dann stecken Sie den zu Hause oder an Ihrem Arbeitsplatz in diese, synchronisieren das, dann unterteilen sich diese Schadprogramme, spielen Sie in das System ein und Sie haben natürlich die Firewall-Lösung, die Sie vorne an Ihrem normalen Internetzugang haben. Haben Sie damit schön umgangen.
Das ist ja quasi nur als Überträger sozusagen.
Ja?
Ja.
Müssen Sie den Leuten wirklich sagen, ob sie das dürfen oder nicht? Oder wenn sie mal auf einer langen Zugfahrt Schach spielen, geht ja auch so schön mit diesem Infrarotstrahl. Aber wissen Sie, was da noch mit übertragen wird? Brandgefährlich. Die neuen Handys, die jetzt kommen, das sind ja auch alles kleine Computer. Wenn Sie da das abgleichen, das Telefonbuch, wissen Sie, was alles mit übertragen wird? Also bei Barmtops weiß ich, das hat ein Fraunhofer-Institut mal rausgefunden, dass man dort auf diese Art und Weise Viren übertragen kann. Bei Handys ist es, glaube ich, noch nicht bewiesen, aber da würde ich die Techniker eher bitten, mich da zu korrigieren. Übrigens auch ein beliebtes, Sie sollten auch den Leuten sagen, viele sagen dann, naja, ich habe ja Verständnis dafür, dass der Chef meine Internetnutzung privat nicht duldet. Dann gibt es so ein paar Schlummis, die sagen, ich habe einen eigenen ISDN-Anschluss mit einer 0800er Nummer, schadet dem Chef ja nicht. Die bauen in ihren Arbeitsplatzcomputer eine ISDN-Karte ein, die sie noch zu Hause liegen haben, und wählen sich dann ein während der Mittagspause oder, um im Internet zu surfen. Mit überhaupt keinem Schuldbewusstsein, weil es ist ja ihr eigener Internetanschluss, kostet dem Chef nichts und den Strom vom Computer wird er sowieso bezahlen. Das ist natürlich brandgefährlich, weil dadurch umgehen Sie jede Firewall-Lösung. Und wenn Sie darauf achten, sollten Sie sowas, also ich kenne Systemhäuser, da ist das, wird das ausdrücklich bestimmt als ein Grund für die fristlose Entlassung. Eigenständige Anbauten, Umbauten am Arbeitsplatzcomputer vorzunehmen. Bitte? Ja, das ist, denke ich, ist auch eine konsequente Lösung, weil ansonsten sind Sie vor Schadeinsprüchen, Schadsoftware nicht geschützt. Da können Sie Ihre teure Firewall-Lösung für vielleicht mehrere 10.000 Mark vergessen. Es ist natürlich klar, dass solche Anweisungen klar und eindeutig mit regelmäßiger Wiederholung kommuniziert werden müssen und wichtig ist mit Nennung der Sanktionen. Sie dürfen also nicht einfach sagen, dann passiert was Schlimmes, sondern wir müssen schon sagen, wenn du eigenmächtig am Computer schraubst, wirst du fristlos entlassen. Wenn du private E-Mails kriegst, eine Abmahnung. Im Wiederholungsfalle wirst du auch entlassen. Das müssen Sie schon so nennen, diese Sanktionen, die Sie beabsichtigen. Dann muss das natürlich überwacht und durchgesetzt werden. Und ich hatte schon gesagt, Sie müssen innerbetrieblich Gleichbehandlung üben. Also nicht sagen, der Sekretärin, weil die so nett zu mir ist, der gestatte ich das, wenn Sie keinen sachlichen Grund dafür haben. Natürlich können Sie sagen, die Sekretärin muss, weil die, da gebe ich immer Rechercheaufträge. Das ist was anderes. Aber Sie dürfen nicht in diskriminierender Weise diese Regelung einführen. Dass Sie sagen, den Meier kann ich sowieso nicht leiden, dem verbiete ich jetzt die ganze Internetnutzung, während Sie dem Kollegen Fritz, der daneben sitzt, die gleiche Arbeit tut, das gestatten. So, das haben wir im Grunde auch schon besprochen, konkrete Rechte und Pflichten, die anonyme Erhebung und Speicherung von Daten, ebenso die anonyme, nicht personifizierbare Überwachung ist zulässig. Zulässig ist die Überwachung der geschäftlichen Post, des Internetzugangs, wenn mit privaten Inhalten nicht gerechnet werden muss. Und E-Mail-Verkehr darf nur dort überwacht werden, wo er nicht über personenbezogene Konten abgewickelt wird. Private Post darf vom Arbeitgeber nicht gelesen werden. Das hatten wir schon besprochen, insoweit. Die Kontrolle, das hatten wir auch schon vorgezogen. Zulässig ist die Kontrolle eines einzelnen Mitarbeiters bei konkreten Verdachtsmomenten, eines Missbrauchs oder Verstoßes. Die Überwachung muss vorher angekündigt und angedroht werden, sich auf das notwendige Maß beschränken, vertraulich und diskriminierungsfrei erfolgen. Das ist auch noch wichtig. Sie dürfen nicht im ganzen Betrieb erzählen, dass Sie jetzt den Herrn Meier auf Kika haben. Ja, wenn sich der Verdacht natürlich bestätigt und da liegt, er hat tatsächlich so falsch gehandelt, können Sie das kommunizieren, aber nicht den bloßen Verdacht. So, ein Verdacht auf Straftaten hatte ich auch schon gesagt, ist die Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden notwendig. Da brauchen Sie es nicht anzukündigen. Ja. So, und technische Überwachung hatten wir auch schon besprochen. Die Einrichtung einer technischen Überwachung ist zulässig, soweit sie automatisiert und diskriminierungsfrei erfolgt, ohne Eingriffen von Menschen und gegebenenfalls anonymisiert durchgeführt wird. Ja, also Logdateien kann man anlegen, aber in dem Moment, wo der Administrator, ohne einen Verdacht zu haben, so eine Routinekontrolle Einblick nimmt, dürfen die nicht personifizierbar sein, diese Auswertung. Erst bei Verdacht auf Missbrauch darf man weiter nachforschen. Und Mitarbeiter müssen vom Vorhandensein der technischen Überwachung in Kenntnis gesetzt werden. Also den Leuten sagen, hört mal, ich speichere folgende Daten oder eure Internetdaten werden protokolliert. Ja, mit der Telefonanlage ist es übrigens genau das Gleiche. Das wird ja auch gespeichert. So, das haben wir im Grunde auch schon. Speicherung, Überwachung personenbezogener Daten ist grundsätzlich nur zulässig bei Speicherung unpersönlicher Daten, bei Überwachung des geschäftlichen Verkehrs oder bei sachlichem rechtfertigendem Grund, etwa bei konkretem Verdacht auf Missbrauch. So, das haben wir auch schon. Ah ja, wichtig ist, es gibt ein, also grundsätzlich ist Folgendes auch noch aus dem Datenschutz. Gesetz. Das ist nochmal im letzten Jahr verschärft worden. Selbst wenn Sie mal zulässigerweise personenbezogene Daten gespeichert haben, Sie müssen zwei Grundsätze verstehen im Datenschutzgesetz. Datenvermeidung ist das oberste. Also wo Sie keinen Grund haben, Daten zu erheben, dürfen Sie die auch nicht erheben. Ja? Also dieses Extrembeispiel, Sie dürfen nicht protokollieren, ob der bei der Internetnutzung was ist oder nicht. Ja? Das wäre im Sinne Ihres rechtfertigen Grundes nicht gegeben. Datenvermeidung und Datenreduzierung. Das heißt, wenn Sie einmal personenbezogene Daten gespeichert haben, dürfen Sie die nur so lange speichern, wie Sie sie noch benötigen für Ihre Zwecke. Also wenn Sie die zum Zwecke der Abrechnung speichern, müssen Sie die nach einem gewissen Zeitraum, nachdem abgerechnet worden ist, alles beglichen ist, keine Forderungen mehr offen stehen, müssen Sie die auch wieder löschen. Wenn Sie Daten zum Zwecke der Überwachung speichern, müssen Sie, sobald Sie die Überwachung durchgeführt haben und nicht mehr Rückgriff nehmen müssen, müssen Sie die auch wieder löschen. Und da kommen wir wieder in das Problem rein. Ich hatte gesagt, private Post, private E-Mail, wenn Sie die speichern wollen, sei es im Wege eines Sicherheitsbackups, dann ist das problematisch. Es ist vom Datenschutzgesetz, gibt es eine kleine Ausnahme, aber Sie müssen dann diese Sicherungskopien gesondert aufbewahren, mit Zugangsbeschränkungen und vor Missbrauch geschützt. Und Sie müssen auch darauf achten, dass diese Sicherungskopien wirklich nur dafür verwandt werden dürfen, gestörte Systeme wiederherzustellen, also im Fall des Datenverlustes. Sie dürfen nicht das so speichern, dass Sie sagen, ach Gott, gucke ich einfach mal rein. Das geht nicht. Sie haben für personenbezogene Daten einen Sonderrechtstatbestand im Datenschutzgesetz, dass Sie die mitsichern dürfen, aber dann auch nur zum Zwecke der Wiederherstellung von Daten. Und jeglicher andere Zugriff muss beschränkt werden und muss beschränkt bleiben.
Ja? Wie stark muss der Schutz sein? Ich meine, wenn man das politische Schutz hat, zum Beispiel, dass man sagt, man schickt das mit PGP, und wenn ja, wie stark muss das Mechanismus sein, um das Schutz angesehen zu werden?
Naja, Sie müssen im Grunde darauf achten, dass es ausgeschlossen ist, dass diese Daten zu einem anderen Zweck als der Datenrücksicherung verwendet werden. Also mit PGP schützen Sie zwar die Einsehbarkeit möglicherweise, aber Sie müssen sich davor schützen, dass jemand das wieder entschlüsselt oder Zugriff darauf bekommt. Nein, das natürlich, das menschlich Mögliche, ja, gefordert.
Nein. Letztlich sind das, wenn man so will, Vertrauensfragen. Und wenn ich einen Administrator habe, der nicht vertrauenswürdig ist und das Zeug liest, ja, dann.
Ja. Was viel eher gefordert ist, ist Folgendes: Sie sollen verhindern, dass jemand die Daten beispielsweise sich auf sein Notebook mal kopiert, der dazu gar keinen Zugriff hat. Und dann, dieses auswertet. Sie müssen den Zugriff auf die Daten beschränken. Auf den Administrator. Das können Sie möglicherweise durch den PGP-Schlüssel, wenn der geheim gehalten wird. Das können Sie aber auch dadurch, dass zu diesem Rechner, wo die Backups liegen, nur ganz eingeschränkte Zugriffsrechte bestehen. Ja, sei es, dass Sie die Zugriffsrechte vergeben, sei es, dass Sie wirklich einen abgeschlossenen Wesenraum haben, wo der Backup-Server steht. Sie müssen den Strafverfolgungsbehörden, soweit sie noch solche Daten haben, müssen sie den Zugriff ermöglichen. Wenn sie diese Daten nicht mehr haben, können sie die in den Strafverfolgungsbehörden auch nicht mehr Zugang gestatten. Es gibt jetzt für einige besondere Bereiche gibt es Aufbewahrungsfristen. Gerade für den Bereich der Telekommunikationsdienstleister, für den Bereich der Internetprovider, die haben gesetzliche Mindestfristen, dass sie diese Daten vorhalten müssen. Nein, sie fallen nicht darunter. Nein, Sie bieten ja nicht diesen Zugang gewerbsmäßig beliebigen öffentlichen Dritten an. Nein. Diese Aufbewahrungsfrist, es gibt. Sie haben schon rein steuerrechtlich, haben Sie natürlich Aufbewahrungsfristen für Ihre Unterlagen, 5 bis 10 Jahre. Und wenn Sie diese Daten aufbewahren, müssen Sie während diesem Zeitraum auch diese Daten den Strafverfolgungsbehörden gegebenenfalls zur Verfügung stellen. Ja? Aber ansonsten, dass es jetzt aus dem Gesichtspunkt der Sicherheitspolitik dort spezielle Aufbewahrungsfristen gibt, mir jetzt nicht, müsste ich nachschauen, ist mir nicht bewusst. Ja. Ja?
Zu diesem Gesetz, was Sie vorhin noch mal angesprochen haben, wann ein Datenschutzbeauftragter in einem Betrieb zu berufen ist oder zu bestimmen ist, habe ich noch eine Frage. Und zwar konkret ein Fall: Eine Schule, in dieser Schule hat der Stellvertreter, die Sekretärin, der Schulleiter, die haben alle drei Zugriff zu personenbezogenen Daten der Mitarbeiter, der Angestellten, plus drei Administratoren, ein Hauptadministrator und zwei Informatikunterricht arbeitende Lehrer, sind es also sechs Mann. Ist in so einem Fall schon ein Datenschutzbeauftragter in der Schule zu berufen? Erste Frage und zweite Frage. Schülerbezogene Daten sind ja auch persönliche Daten, die Noten der Schüler, und alle Lehrer haben natürlich Zugang zu diesen Noten und bearbeiten diese. Das sind es ja auch mehr als drei. Oder trifft denn hier in diesem zweiten, auf dieser zweiten Frage der Sachverhalt zu, dass die Schule eine Anstalt ist, wo bestimmte Rechte einfach außer Kraft gesetzt sind?
Zumindest gelten andere Rechte. Sie sind ja dann im Bereich des öffentlichen Rechts. Da ist es nach meiner Kenntnis so, dass zumindest an jedem Regierungspräsidium gibt es solche Datenschutzbeauftragten, die dann diese Funktion auch übertragen bekommen. Aber so ganz firm bin ich im Schulrecht in diesem Bereich nicht, sodass man sich da nochmal ins Gesetz reingucken müsste, auch ins Gesetz des Landes Sachsen. Jedenfalls ist es so, dass auch Sie sehr wahrscheinlich einen Verantwortlichen haben müssten, der für datenschutzrechtliche Belange der Ansprechpartner ist. Aber meistens ist er bei der jeweiligen Gebietskörperschaft zentral benannt, also entweder bei der Stadtverwaltung oder beim Regierungspräsidium oder beim Landkreis, je nachdem, wo man diese Behörde zuordnet. Das ist im Grunde dann derjenige Ansprechpartner auch. Dieser Datenschutzbeauftragte hat im Übrigen den Sinn, Ihnen zu Also einmal als ihr Ansprechpartner für ihre Mitarbeiter zu dienen. Zum anderen steht er auch in der Verantwortung, den Datenschutz in ihrem Betrieb durchzusetzen. Und deshalb kann es natürlich in Konfrontation zum Administrator oder zum Geschäftsleitung kommen. Das ist also kein leicht zu nehmender Job. Also sehr, sehr verantwortlicher Job. Gut, es ist, glaube ich, 1 Uhr, Viren- und Schadsoftware, das geht mir in die Sicherheitsproblematik, das lassen wir jetzt mal. Ich bedanke mich für Ihre aktive Mitarbeit. Ich habe gesagt, dann wird es ein bisschen lebendiger. Ich hoffe, das hat es auch gehalten. Und ich hoffe, Sie sind ein bisschen sensibilisiert worden für diese Problematik und dass es sich damit lohnt, zu beschäftigen. Insbesondere, was viele nicht wissen, aufgrund der Schadensersatzproblematik, aufgrund der Beweisproblematik vor Gericht, und aufgrund der Bußgeldproblematik. Das ist also hochsanktioniert. Sie können sich davor schützen, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Und ich hoffe, das hat Sie ein bisschen sensibilisiert für diese Sache. Ich danke Ihnen.